Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Patrick.
Hallihallo.
Der Matthias.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. Patrick, was gibt's Neues bei dir?
Also ich war letzte Woche in Iron Man, der ist ja jetzt angelaufen, der dritte Teil. Gerüchteweise der letzte dieser Reihe, aber gut, das sind Gerüchte. Ich weiß nicht, ob ihr den schon euch angucken konntet.
Also nein.
Gutes.
Nein, und ich bin auch kein großer Iron Man Fan.
Also ich finde, er hatte wieder die gute Mischung, die man aus den Filmen kennt. Ein bisschen Humor, viel Action und also ich fand ihn ganz, ganz gut gelungen.
Ich habe auch gehört, dass er gut sein soll. Deswegen, genau. Ich bin da auch sehr gespannt drauf. Und bei dem Review, das ich gesehen habe, da hat er so viel Heckmeck um den Spoiler gemacht, irgendwo mittendrin, dass ich dann tatsächlich gedacht habe, okay, wenn er wirklich doch ganz nett sein soll, dann mach's jetzt mal aus. Und Das heißt, ist das wirklich gut oder?
Also mir hat's gefallen, weil es auch so ein bisschen aus dem Standard, oh, ich bin der Links und ich muss mich einfach hier durchprügeln, sage ich mal, ich bin der Superheld, sondern es gibt da ja durchaus diese melancholische Phase. Ich glaube, da trailert man nicht so viel, wenn man sagt, dass er am Anfang so ein bisschen mit Selbstzweifeln zu kämpfen hat und sich das dann auch in gewisser Weise weiterführt.
Ja,
okay. Aber also ist so ganz, ganz nett gemacht.
Empfehlung, alles genau. Klar.
Matthias, was gibt's bei dir?
Fangen wir mal an, ich habe eine kleine Liste. Nein, habe ich mich wieder mit Brettspielen beschäftigt ein bisschen. Und der letzte Streich war, ich habe mir das X-Wing Miniaturenspiel gekauft, die Grundbox, und Race for the Galaxy. Race for the Galaxy liegt immer noch mehrere Male mit zu Abenden mitgenommen, ungespielt in der Box drin. Bin ich mal sehr gespannt darauf. Aber X-Wing hatten wir, können wir es einen Test nennen, Daniel? Wir haben uns ein bisschen mit den Mechaniken vertraut gemacht.
Ja, genau. Also zumindest haben wir es ausgepackt, alle Miniaturen angepackt und paar Kurven geflogen.
Genau. Ne? Und ich sag mal, mir hat das System von Anfang an eigentlich sehr gut gefallen. Ich muss mich allerdings, ich würde mich über den Preis beschweren. Das finde ich ein bisschen... 30 Euro ist ein bisschen viel dafür, was man in der Grundbox bekommt, ne? Zwei TIE Fighter, ein X-Wing und ich sag mal, die Möglichkeiten damit andere Sachen, andere Punkte, ne? Das ist ja, du willst ja dann quasi unterschiedliche Punktwerte haben, um dann miteinander, also zwei gleichwertige Teams zu erstellen. Da hat man nicht allzu viel Auswahl, ist ein bisschen dabei, aber ja, ich komme nicht umher, dass ich das Gefühl habe, sofort, nett, will ich mehr wissen und jetzt brauche ich aber eigentlich nur noch ein paar mehr Raumschiffe. Und da kann ich eigentlich jedem, der da irgendwie ein paar Videos gesehen hat und der sich dafür interessiert, nur sagen, raten, man sollte dann die 50, 60 Euro, glaube ich, direkt einplanen und dann hat man auch noch nicht sehr viel. Aber wie gesagt, ich will davor warnen, dass die Leute dann das Starterpaket holen und dann, oder die Grundbox und glauben, damit haben sie schon irgendwas Großartiges. Ich meine, die machen ja kein Geheimnis daraus, da ist ein X-Wing und zwei TIE Fighter vorne auf der Packung drauf, aber dennoch waren die Möglichkeiten, also die Ausrüstungskarten, ich finde, da hätte man ruhig ein bisschen mehr beipacken können. Aber gut, okay, ich habe auch, glaube ich, gesehen, es ist hier und da für 24, 25 Euro auch zu haben. Das ist, klingt dann schon wieder alles etwas besser, muss ich sagen. Wie gesagt, Mechanik ist alles klasse. Patrick?
Ja, ich wollte nach dem Preis fragen und dann gibt es entsprechende Booster-Packs, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber gibt es dann entsprechende Raumschiffe, die man sich dann noch dazu kaufen kann, oder?
Genau, die kleinen Schiffe, also mittlerweile gibt es zwei, also hier Waves, ne, zwei Wellen von Schiffen, immer vier Stück. In der ersten waren dann quasi der TIE Fighter nochmal drin, X-Wing und, also ich will jetzt nicht alle aufzählen, machen wir es nur kurz, in der letzten Wave kam auch der Millennium Falke und der, oder das war genau die Mischung aus Deutsch-Englisch, die du nicht machen darfst, ne? Der rasende Falke war es natürlich und Slave One, Boba Fetts kleiner Kreuzer, und das sind dann wirklich schöne, dicke Schiffe im Vergleich zu den X-Wing und TIE Fightern, die da daneben rumfliegen, sieht sehr witzig aus. Die kosten allerdings dann wieder 22 Euro, das ist, da muss man ja noch mehr einplanen, also da hat man ruckzuck 100 Euro ausgegeben, glaube ich, wenn man da so diese ganzen Sachen dann jetzt alle einzeln holen würde. Wie gesagt, ich habe mich auch, es hat mir so gut gefallen, dass ich auf jeden Fall mir jetzt nochmal ein paar von den, was heißt ein paar? Machen wir es erstmal locker, vielleicht einer von jeder Sorte nochmal hole, um dann zu gucken, wie kann man denn jetzt hier nochmal rumtaktieren und die Piloten tauschen, um andere Mechaniken auszutesten. Das wollte ich auf jeden Fall noch machen.
Komm. Eine Frage vielleicht noch. Auch wenn das natürlich nicht zu der Aufgabenbeschreibung dieses Spiels gehört, ist es kompatibel oder kann man es irgendwie auch für das Rollenspiel benutzen?
Ich habe gehört, dass einige das so tun. Theoretisch ja, aber es ist natürlich ein Spiel in sich und es ist sehr schnell. Also ich glaube, Rollenspieler haben da, könnte gut zu gebrauchen sein. Gleichzeitig würde ich dann, ja, hat vielleicht derjenige, der nur den rasenden Falken spielt, ich meine, dafür brauche ich eigentlich nur ein Manöver hinlegen. Und dann kann ich nicht mit drei Mann, die eben rasenden Falken sitzen, dann müsste ich Begleitschiffe oder so haben. Aber theoretisch ist das ja machbar. Da kriegt jeder sein X-Wing oder was und fliegt dann mit dem Rasenfall. Das wäre machbar. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe ja ein bisschen von Star Wars schon gesehen, von dem neuen Rollenspiel, was dann bald kommt. Das ist das Schlimme, die Raumkampfregeln da, die sind auch, ich fand die sehr gelungen. Ich meine, man kann theoretisch ja auch die Modelle benutzen und vielleicht, ne, der eine, der dann daran sehr viel Spaß hat, der könnte sogar den Kampf komplett benutzen. Ja, ich würde sagen, da ist Potenzial. Sagen wir es mal so. Okay,
gut.
Ja, dann, ich wollte nur eins noch dazu
aber
erwähnen.
Dann schnell.
Ja, mich hat nur aufgeregt, in dem Moment, wo ich diese ganzen Sachen dann kaufen wollte, merke ich, dass die Industrie es nicht hergibt. Denn sowohl die ganzen Miniaturen sind gerade vergriffen. Ja, dann hatte ich habe noch mehrere Sachen hier. Descent, Reise ins Dunkel, zweite Edition, Twilight Imperium. Alles nicht verfügbar. Ich bin zutiefst enttäuscht. Alles Sachen, die, wo man sich einmal, wo ich mir dann gesagt habe, alles klar, die kaufe ich mir jetzt. Finde ich gut. Jetzt habe ich mich durchgerungen. Und irgendwie scheint gerade absolut nichts lieferbar zu sein. Naja, spätestens auf der Spielemesse, hoffe ich mal.
Okay, machen wir mal ein paar Dinge, die wir vor einiger Zeit hätten erwähnen sollen. Erstens, unser Traffic ist gestiegen. Wir haben nämlich umgestellt. Richtig, Patrick?
Ja, wir hatten das Problem, dass die im Feed nicht mehr richtig angezeigt worden sind. Und seitdem liegen die brav auf unserem Server. Ich weiß nicht, ob sich das auch in der Download-Geschwindigkeit niederschlägt, aber zumindest alle neuen Folgen laden wir selber und das zieht natürlich den Traffic etwas nach oben. Aber vor allem der Speicherplatz wird unter Umständen irgendwann mal eng, aber bisher geht das noch. Trotzdem steigen natürlich so ein bisschen die Kosten des Servers dadurch ein wenig an.
Spenden sind gerne gesehen, also wenn ihr uns irgendwo am Straßenrand stehen seht, mit einer Tasse in der Hand, auf der System Matters steht, ein paar Cent reichen.
Da müssen wir erst noch Tassen machen.
Da machen wir einen Shop auf mit T-Shirts und...
Ja, sehr gut. Dann war ich auf Hannover Spielt das erste Mal, war sehr schön. Robin D. Laws ist an mir vorbeigelaufen, als er zur Toilette wollte.
Dann hat die Hand ausgehalten und versucht, ihn zu berühren.
Ich wollte irgendein Seminar mit Robin D. Laws machen, aber ich habe kein einziges gesehen. Das ist sehr schade gewesen. Aber insgesamt sehr schöne Convention. Ich habe sogar hier das, also unsere Gruppe hat das Table Quiz gewonnen. Und ich konnte dann mit Pegasus-Preisen nach Hause fahren. Und ich habe jetzt Pandemie, was wir auch gestern das erste Mal gespielt haben. Aber da können wir uns irgendwann nochmal in einer vielleicht einen kurzen Rezi unterhalten. Ja, außerdem wurde ich dann auf Hannover Spielt vor Zeugen in die Cthulhu-Redaktion aufgenommen. Und bin jetzt also Redakteur. Und mein erstes Projekt wird der Gaslichtband sein. Also da konnte ich einfach nicht ablehnen, trotz alles Stresses im Moment.
Irgendwie stelle ich mir das gerade wie so ein Ritual mit Kutten und so weiter vor.
Ja, so ähnlich war es, wenn du Kutten durch T-Shirts ersetzt und Ritual durch einen Handschlag. Das war es dann auch schon. Dann habe ich noch gesehen, dass die Dorp mittlerweile einen eigenen Podcast hat. Das könnt ihr ebenfalls hören. Wir fügen den Link unten ein. Und außerdem habe ich festgestellt, dass der Polyeder-Podcast über Mausgard gesprochen hat. Und darauf wollte ich auf jeden Fall hinweisen, weil das ein sehr nettes Spiel ist, was wir immer noch nicht gespielt haben. Und so könnt ihr schon mal ein paar Infos über dieses sehr schöne Spiel bekommen. Okay, das waren so die Infos. Also sollte der Podcast langsam etwas schwächeln oder so, dann liegt es meistens daran, dass ich die Zeit zum Schneiden nicht finde, sondern eben hier irgendwelchen Reaktionskram machen muss. Ich komme aber nicht umhin, auf noch was hinzuweisen, weil wir, ich denke, wenn der Podcast erscheint, dürfte das ebenfalls online sein. Am 19. Mai, also am Pfingsttag, hat die letzte Prüfung von König Artus stattgefunden und er hat das letzte Mal das Schwert aus dem Stein gezogen. Und dieses Datum nutzen wir, um einen Pendragon-Block zu starten. Der wird dann ebenfalls auf der System-Matters-Seite vorhanden sein. Und allerdings auf einer Sonderseite, also die Leute, die überhaupt kein Interesse daran haben, müssen sich dann nicht mit Pendragon-Blog-Artikeln
beschäftigen. Es ist ein eigenständiger Blog, der eben unter dem Label mitläuft quasi.
Genau, aber darauf weisen wir dann nochmal hin und dann gibt es da mehr oder weniger regelmäßig ein kleines Kampagnentagebuch und ein paar Artikel rund um Pendragon.
Ein paar kritische Beiträge von mir.
Ja, ja, gerne.
Warum nicht, ne?
Ich will sie sehen. Wenn du sie schreibst, kommen sie auch online.
Jetzt hast du dich in was reingeritten.
Ich bin mir nicht ganz sicher, zu wessen Vor- und Nachteil das dann ist. Ja, schauen wir mal.
Wobei mir ja neulich gesagt wurde, ich würde zu viel Pendragon erwähnen in den Podcasts. Das kann eigentlich gar nicht sein.
Das hätte ich dir auch sagen können, ja.
Naja, wie dem auch sei. Das waren alle Neuigkeiten und wir starten mit unserem eigentlichen Thema heute. Der Matthias hat es ausgewählt. Es klingt ganz interessant, denn es geht um die Charaktererschaffung und nicht dann prinzipiell um jeder baut seinen Charakter alleine zu Hause, sondern die ganze Gruppe kommt zusammen und dann wird auch die Gruppe designt. Matthias, was hat es damit auf sich?
Der Artikel ist mir ins Auge gefallen, weil ich mir im Grunde darüber auch schon mal meine Gedanken gemacht habe. Also im Grunde ist es eigentlich notwendig, dass der Spielleiter, im Grunde ist das so eine Art Artikel über die Aufgabenverwaltung. Wer ist eigentlich dafür verantwortlich, was die Spiele für Charaktere designen? Und müssen die dann vom Spielleiter in die Kampagne eingebunden werden, aufgrund ihrer Fähigkeiten, ja oder nein? Das Mantra kenne ich und ich weiß, so haben wir das häufiger auch früher, meine ich, immer so gerne gemacht. Nach dem Motto, du kannst erstmal. Das ist die
Standardvariante.
Ne, also, du kannst spielen, was du willst und es ist im Grunde Aufgabe des Spielleiters, dafür zu sorgen, dass du deine Fähigkeiten dann einsetzen kannst. Wenn du dann
wir
eben.
Wir spielen in der Wüste, aber der Druide hat trotzdem den Eisbären als Vertrauten, weil. Der ist einfach besser.
Oder ne,
und der kommt eben aus dem Norden.
In dem Artikel ist ein schönes Beispiel von einem Löwenbändiger, ja, der im Gefolge des Adligen mit dabei sein will, weil er unbedingt einen Löwenbändiger spielen will. So, was mache ich jetzt damit? Sage ich jetzt, ist das quasi in Ordnung, weil es gar keine Thematik gab? Dann kommt eben, jeder kommt mit seinem vorgefertigten Charakter zum, ihr kennt das sicherlich, kommt zum Spielabend und dann ist immer das ähnliche Problem. Alles klar, kennen die sich schon? Gut, dann lassen wir das weg und ihr seid direkt als Team da oder machen wir noch eine Tavernenszene im Fantasy-Setting oder von mir aus auch eine Kaffeerunde im Gaslicht oder wo auch immer, wo sich die Leute dann erstmal kennenlernen, ja oder nein. Und ich fand das deswegen ganz witzig, weil das quasi. Dass die Leute so nach Artikel bauen ja im Grunde schon so einen Teil der Kampagne, weil sie sich quasi mit der, also der Spielleiter gibt quasi das Thema an und die Spieler versuchen das dann so gut wie möglich zu erfüllen.
Aber bevor die Spieler sozusagen auswählen, macht der Spielleiter erstmal die Arbeit und stellt sozusagen vor, was für eine Kampagne wir überhaupt spielen. Das fängt damit an, erstmal, was ist das Setting?
Ja, aber ich finde, also das ist ja nicht Arbeit. Also er hat ja eh ein Abenteuer. Oder eine Idee einer Minikampagne, die er spielen will. Im Grunde gibt er die nur vorher den Spielern und anstatt quasi jetzt in seine bestehende Kampagne großartig die Spieler dann auf merkwürdigen künstlerischen Wegen zu dirigieren, sagt er denen einfach, ne, wie du gerade schon sagtest, so Leute, wir spielen in der Wüste. Mit dem und dem Hintergrund, dem Setting und das wird die Aufgabe sein und bla bla bla. So und jetzt erstellt doch bitte die Gruppe danach und kommt mir nicht mit dem Druiden, mit dem Eisbären.
Was ja ein wichtiger Aspekt noch ist, was hier auch erwähnt wird, ist, dass so ein Typ der Abenteuer, wie er es nennt, mitgegeben wird. Also auch das ist ja noch ein wichtiger Aspekt, den man mitgeben muss, neben wo und was so die Grobstruktur ist, eben auch, ist es ein Kampf, also wird es sehr kampflastig, ein Kriegs, Kampagne womöglich. Da muss man sie anders ausrechnen, als wenn es irgendwie eine Spionagegeschichte werden soll oder in die Richtung gehen soll. Da braucht man andere Charaktere zu. Auch das gibt man am Anfang mit und dann sagt man, gut, jetzt guckt man, wie man die Gruppe zusammenfügt, sozusagen. Was braucht man für Rollen in der Gruppe und wie kann man die aufteilen?
Machen wir mal das Beispiel. Also wir haben vielleicht ab und an mal im Podcast erwähnt, dass wir so eine Art von Charaktererschaffung bzw. so eine Art von Kampagnenplanung mal hatten. Und zwar wollten wir mal eine reine Diebesgildengeschichte spielen in den Vergessenen Reichen. Das Setting wären dann sozusagen die Vergessenen Reiche mit Tiefwasser als Hauptsitz der Diebesgilde. Da spielt das Ganze dann auch. Abenteuertypen wären dann eben meistens so Einbrüche oder Informationen sammeln,
Aktivitäten in der Grauzone,
Morde verüben. Ja, genau, das trifft's ganz gut. Dann das erste Abenteuer, also da geht's dann wirklich darum, dass man auch sagt, was man dann auch als erstes spielt. Beispielsweise, ihr habt gehört, dass Lord Wellburn ein kostbares Gemälde besitzt und dieses Gemälde möchte ein maskierter Fremder gerne in seinen Besitz bringen und er zahlt euch dafür 5000 Goldmünzen, wenn ihr es stehlt. Das Problem ist nur, dass besagter Lord Wellburn dieses Gemälde an seinem großen Maskenball sozusagen erst enthüllen möchte. Und jetzt ist eure Aufgabe, holt dieses Ding da raus. Und dann kommt die Frage, wie sieht jetzt eure Party aus? Also was für Charaktere bauen wir jetzt zusammen für diese Diebesgilde? Aber es heißt dann nicht, dass alle Diebe spielen, richtig?
Genau, du hast auch übrigens gerade den Adventure Funnel benutzt, um nur mal kurz einen Auftrag und dann mit Hindernissen reinzubringen. Ne?
So kann's gehen,
sehr
ja.
Witzig, sehr schön. Ja, auf jeden Fall, genau, und das ist auch ein Problem, das er anspricht. Was heißt Problem? Aber man könnte natürlich jetzt auch auf die Idee kommen, ja, dann sollten doch alle Diebe spielen. Nein, muss ja gar nicht. Also, solange die Leute ja eine sinnvolle Gruppe zusammenstellen können, mit dem sie den Spielleiter in Anführungszeichen überzeugen können, dann passt das ja alles, weil in so einer Diebesgilde ist es ja auch vielleicht auch mal ein Krieger anwesend oder vielleicht ist sogar der eine, jetzt im Fantasy-Setting ist dann der eine Seher da, also auch ein Magier, also gar keine Notwendigkeit dafür, sich so einschränken zu lassen.
Ja, Illusionist, ne? Also wie praktisch ist ein Illusionist für eine Diebesgruppe?
Ja, oder der Hehler im Hintergrund, der die Kontakte hat. Und ich meine, man sieht, es kommen gleich schon eine ganze Menge verschiedene Typen, die auch verschiedene Funktionen in der Gruppe übernehmen, ne? Also vielleicht der eine, der eben dann der ein Teil, der direkt bei der Aufgabe sehr viel stärker gefragt ist, ein anderer Teil, der so ein bisschen logistische Unterstützung bietet. Also man wird da durchaus schon verschiedene Rollen auch finden, damit jeder auch sehr viel leichter, das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, immer seinen Moment an so einem Spielabend kriegen kann. Wenn man jetzt eine Gruppe von 4 Dieben hätte, das wäre zwar einfach, aber dann ist immer dann, wer würfelt am Ende besser. Also das wäre sehr eintönig womöglich.
Denkt an das A-Team. Du hast Hannibal, der die Pläne macht, Faceman für die Charisma-Sachen, BA, der Dinge baut und fährt, und Murdoch ist verrückt. Aber der hat auch irgendeine Aufgabe. Der kann fliegen.
Genau, das ist der Pilot.
Ja. Sind alle Soldaten, aber jeder hat so sein eigenes Konzept dahinter.
Ich finde es sehr witzig, dass wir das im Grunde also schon mal gemacht haben, aber in der Form, dass wir uns quasi alle zusammengesetzt haben und überlegt haben, wie könnte man das dann benutzen und welche Charaktere könnte man dann machen. Das macht es etwas praktikabler. Also, dass der Spielleiter, dass wir nicht alle am Tisch sitzen und quasi über dieses Konzept nachgedacht haben, sondern der Spielleiter ist quasi mit einer Idee herangekommen. Leute, was haltet ihr davon, eine Diebesgilde zu spielen? Und die Spieler sagen alle, ja, alles klar, machen wir. Ja, pass auf, dann macht mir doch mal eine Gruppe, die da reinpasst und Charaktere, die ihr dann gerne in dieser Diebesgilde übernehmen wollt. Und das finde ich eine sehr interessante Idee eigentlich. Die ist etwas einschränkend natürlich, aber also es passt doch viel besser, als wenn ich jetzt, pass auf, wir machen hier ein Diebesgildes-Abenteuer, kommt mal nächsten Spielabend mit, keine Ahnung, D&D 3.0 Charakteren an, die ihr gerne spielen wollt und dann habe ich da einen Waldläufer und einen Druiden und was weiß ich was da und der Spielleiter muss dann ziemliche Hürden schlagen, um das Ganze in so eine Diebesgilde reinzuposaunen. Ich finde das ganz witzig.
ich merke auch, wenn ich jetzt inzwischen Kampagnen mache, dass ein solches Gruppenkonzept auch sehr viel leichter dazu führt, dass man die Charaktere überhaupt zusammenhält. Also wenn Charaktere wirklich anfangen, dann Dinge ernst zu nehmen, dann stellt sich die Frage, warum sollte ich als, was weiß ich, Paladin mit dieser Gruppe durch die Gegend laufen? So, dann früher hat man in Jugendjahren vielleicht über so manche Dinge weggesehen, hat gesagt, ja komm, ich will ja mit der Gruppe zusammenspielen, ich schluck das einfach und pass mein Konzept.
Eigentlich hätten die alle sterben müssen.
Ja, entweder sterben oder man hätte gesagt, komm, lasst mich in Ruhe, ich hau ab, so ungefähr. Ne? Aber man hat, weil man den Charakter spielen wollte und man in der Gruppe spielen will, hat man dann seinen Charakter, den man mitgebracht hat, an die Gruppe angepasst. Und eigentlich ist es ja viel interessanter, sich Gedanken sofort über einen Charakter zu machen, der in eine Gruppe hineinpasst und da seine Rolle hat und man dadurch auch ein ganz anderes Gruppengefüge hat.
Es geht ja über diese Klassenwahl deutlich hinaus. Die Gruppe wird sofort, wie auch bei der Diebesgilde, dafür sorgen, oder man kann denen auch ans Herz legen, dass sie auch sich Positionen überlegen. Also, dass sie dann Titel und Positionen in dieser Gilde bekleiden und dann sind die direkt eingebettet. Die starten quasi nicht mit nichts und haben nur ihren Charakter aufgeschrieben und müssen jetzt quasi vom Spielleiter eingebunden werden, sondern sie haben sich schon selber eingebunden. Sie haben sich in die Handlung eingebunden, weil der eine ist eben, ja, das ist dann eben der Führer und der andere ist, also sich, der hat dann gesagt, pass auf, ich bin der Meister über die Taschendiebe oder was auch immer, oder ich bin der Schläger und Rausschmeißer hier und was weiß ich was. Also, aber dass die direkt eingebunden sind in die Handlung, die der Spieler der Spielleiter ihnen gegeben hat eben. Ihr seid jetzt in dieser Diebesgilde drin, jetzt können die natürlich die Ideen äußern und dann kann ich ja immer noch intervenieren, gerade am Start weg. Man kann ja, darüber haben wir uns ja auch Gedanken gemacht, nach dem Motto, sollen das jetzt die führenden Mitglieder sein? Dann wird es natürlich ein bisschen organisatorischer. Oder sollen die einfach nur, was weiß ich, vielleicht kleine Lichter sein, die dann auf Aufträge selber geschickt werden? Auch etwas. Und das gebe ich den Spielern, würde ich denen mit auf den Weg geben, um dann passend zu machen, weil ich habe ja eine Idee, was ich für Abenteuer spielen will.
Der geht aber hier noch einen Schritt weiter, wo ich auch noch nicht genau weiß, ob das immer eine gute Idee ist. Bei ihm geht es ja darum, man baut erst die Gruppe und dann die Charaktere. Und das nicht nur im Hinblick auf die Werte sozusagen, sondern auch darauf, was spiele ich überhaupt in der Gruppe. Also der Vorschlag ist, wie gesagt, man baut die verschiedenen Personen, die in so einer Themengruppe, hier geht es ja dann noch stärker um Themengruppen, als nur Verbindungen herzustellen, werden dann erstellt und dann sagt irgendjemand, ja, den würde ich dann übernehmen. Aber erst am Ende des Prozesses und nicht schon früher. Ich glaube, das kann mal funktionieren. Ich finde, manchmal kann es aber eben auch, dann wird hier davon gesprochen, wenn sich dann zwei Leute um den gleichen Charakter streiten. Ich würde das nicht einfach so strikt trennen, sondern schon gucken, dass man da einen vernünftigen Übergang findet, damit nicht irgendein Spieler dann mit einem Charakter dann doch da sitzt, wo er vielleicht überhaupt dann nicht die Lust drauf hätte.
Ich verstehe, wofür. Ich meine, weil ich glaube, so hart, ja, kann man es verstehen, vielleicht kann man es auch so spielen, wenn gewünscht, aber ich glaube, so würde ich das auch nie durchziehen. Ich stelle mir jetzt die harte Version vor, in dem quasi vielleicht die Gruppe, die Gruppenkonstellation vorher bespricht und jetzt ins Detail geht. Man kann ja, die Leute könnten auf die Idee kommen, dass sie sagen, so, hier, wir haben jetzt, was weiß ich, die Elfen, die den Wald beschützen oder was weiß ich, da irgendwie ein Artefakt. So, dann das heißt, wir brauchen Waldläufe, wir brauchen Druiden, wir brauchen, was weiß ich, den und den. So, und dann sagen die am besten Leute noch hier, wir brauchen die vier Klassen sollten das und das abdecken und nachher kommt quasi raus, ich will aber keinen Druiden spielen und die anderen sind schon vergeben und so was. Also ich meine, das ist klar, an solche Strukturen, ja, daran würde ich mich jetzt auch nicht binden. Also, ne, das ist jetzt natürlich die Frage, da kann man natürlich jetzt, aber genau wie ich das vorher in unserem Beispiel auch sagte, ich würde ja auch nicht so strikt jetzt als Spielleiter, muss man das ja auch nicht so strikt handeln, dass man dann sagt, also auf die Gruppe will ich haben, mit den vier Klassen will ich die Gruppe haben, baut mir das jetzt. Oder du gibst ihnen an, Leute, ich will eine Elfengruppe, die jetzt den Wald verteidigt, weil da ist ein magischer Stein drin und den sollt ihr verteidigen. Der Rest ist euch überlassen. Es muss nur in dieses Thema reinpassen. Da sind ja im Grunde schon genug Sachen drin. Ne? Der gesunde Menschenverstand spielt mit, auch beim Rollenspiel. Das heißt, vielleicht werden die Leute Elfen wahrscheinlich ja eh schon spielen. Dann fühlen sie sich da schon mal gegängelt. Vielleicht sagt der eine aber auch, hör mal, ich würde gerne Menschen spielen. Können wir nicht sagen, dass der, was weiß ich, gefangen genommen wurde in frühester Kindheit und schon kommen die Leute auf diverse tolle Ideen und jetzt bei dem Beispiel ist schon schön. Vielleicht haben die Leute dann auch schon eine Historie in dieser Kampagne. Alle wissen, ach, das ist das Menschenkind, das frühere, das wir aufgenommen haben. Und schon hast du die Leute, hast eine Gruppendynamik drin, die du nie hättest, wenn die Leute einfach nur mit ihren vier Charakteren kommen und ja, ach so, jetzt sollen wir hier einen Elfenhain verteidigen, aber gut, jetzt macht mein Halborg-Berserker irgendwie weniger Sinn.
Ja. Also von daher, den Tipp, den man auf jeden Fall rausnehmen kann, ist, baut Gruppen keine Einzelcharaktere, die ihr dann zusammenschweißen müsst, sondern zu gucken, sofort ein Thema für die Gruppe mitzugeben.
Kompromiss, was ich würde ja vielleicht nie so detailliert darangehen, dass jetzt irgendwie vorher hier Klassen und Fähigkeiten und so weiter aushantiert werden. Woran ich schon Interesse hätte, gerade wenn ich jetzt hier an Only War und sowas denke, wäre, dass man den Leuten vielleicht, dass man schon darauf achtet, dass nicht vielleicht, dass es Ungleichgewichte in der Gruppe gibt. Dass jetzt, was weiß ich, die Leute nicht auf die Idee kommen, hier drei Scharfschützen zu spielen und ein, was weiß ich was, einer mit schweren Waffen oder so. Und dass man da den Leuten, aber ich meine, das gehört dann wieder dazu, da kann der Spielleiter ja intervenieren. Der sitzt ja im besten Falle da und kann dann sagen, ja Leute, das macht doch keinen Sinn.
Das
Hier,
gehört für
ich würde
mich
gerne auch.
zu einer Gruppenkonstellation auch dazu, dass du eben verschiedene Aufgaben in der Gruppe hast und du hast nicht nur die Scharfschützen, ne? Also die hocken den ganzen Tag da rum und verhungern, weil denen keiner was zu essen bringt, um es jetzt mal auf den Punkt oder überspitzt auszudrücken, ne? Du brauchst eben andere Leute, die da dann dazugehören.
Ja, ich stelle mir das dann so ein bisschen schön organisch vor, dass die Gruppe vielleicht auf die Idee kommt, okay, das ist das Thema, eine Warhammer 40.000 Armee-Truppe, eine Söldnertruppe oder was auch immer, und dann sagt er, ja, hör mal, ich würd gerne Scharfschützen spielen. Ich übernehme schon mal den Scharfschützen. Sagt er, hör mal, ich wäre gerne der Kommandeur der Truppe. Ich nehme, keine Ahnung, den Kommissar oder den Sergeant. Und dann werden automatisch Aufgaben verteilt und die Archetypen sind klar. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr gut funktioniert.
Damit haben wir sozusagen Hinweise gegeben, wie man eine Party designt, anstatt jeder seinen eigenen Charakter zu Hause. Und wahrscheinlich wissen viele Leute schon, dass sowas ganz nützlich sein kann. Also ich fand das bei der Fate-Charaktererschaffung ja so schön, dass man auch gemeinsam dann alle Figuren erschafft und sowas. Das hat mich schon immer sehr, sehr angesprochen. Ich meine, gerade bei D&D kann man ja dann auch noch so ein bisschen taktischer rangehen, ne? Also welche taktischen Rollen auch noch ausgefüllt werden müssen und so weiter. Da kann man dann gemeinsam auch sehr effektiv eine Diebesgilde beispielsweise bauen. Schade, dass wir diese Idee eigentlich nicht fortgeführt haben. Ich habe mir sogar Notizzettel gemacht dafür und
Ja, das hatten wir
ja.
länger in unseren Gesprächen auch dann.
Aber ich glaube, auch da haben wir fast zu spät angefangen. Also, wenn ich jetzt zurückdenke, wir haben dann erst noch ein Abenteuer gehabt, dann lernt man sich irgendwie
Ja, das
kennen und so
stimmt.
weiter. Wahrscheinlich wäre es sinnvoller gewesen, ihr seid Mitglieder dieser Diebesgilde, so sieht's aus, das ist der Start, hier ist der erste Auftrag.
Ja,
Dadurch war
stimmt.
diese Kennenlernphase quasi noch da drin. Und diese, man kennt sich nicht gegenseitig, kann man sich vertrauen, was auch immer, so Geschichten, die dann mitspielen, anstatt einfach zu sagen, ihr kennt euch, ihr habt schon seit Jahren zusammengearbeitet oder wie lange auch immer, kann man dann ja in der Gruppe diskutieren. Aber da waren wir fast schon für dieses System einen Schritt zu früh dran.
Ja, das ist ja das Witzige daran, dass wir quasi direkt, also dass der Spielleiter auch sich Arbeit abnimmt. Der hätte direkt quasi mit einem Auftrag kommen können in den ersten Spielabend und man hätte nur vorher quasi in einer Stunde oder was auch immer, ja, mit Charaktererschaffung ist die Frage, ob man, da kann sich ja jede Gruppe so viel Zeit nehmen, wie sie braucht. Aber dass quasi dann direkt eine Gruppe dasteht mit Position innerhalb der Gilde, mit einem entsprechend ausbalancierten Fertigkeitsset, das ja der Spielleiter vorgegeben hat. Und dann kann ich im Grunde, gibt es keinen Grund, warum ich nicht im ersten Abenteuer direkt, ja, ihr habt die Diebesgilde ja fertig, ihr habt ja eure Charaktere geschaffen, ich gebe euch vielleicht noch ein paar Rahmencharaktere und dann sitzt ihr da und dann füge ich vielleicht noch ein paar Leute, Schlüsselfiguren in dieser Diebesgilde ein. Aber dann gibt es keinen Grund, nicht direkt am ersten Abend mit dem ersten Auftrag zu beginnen, der quasi die Gruppe direkt komplett fordert, so wie sie da
Und
steht.
das
Ich
ist ja auch
finde
das, was alle
das,
Leute spielen wollen.
genau, ich finde da dennoch schon fast pädagogisch, ich weiß nicht, ob ihr das so seht, dass man aber die Idee hat, dass der Spielleiter, die finde ich etwas kritisch, weil das findet vielleicht der eine ein bisschen schwierig dann zu vermitteln, dass der Spielleiter hingeht und den Leuten im Grunde sagt, nicht direkt, nicht im Detail, was sie spielen sollen, aber dieses Thema vorgibt. Also ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Spieler sagt, ja, also ich meine, das kann ja passieren. Das kann passieren, dass ein Spieler sagt, ja, aber ich finde das Thema
Ja klar, aber
schon
gut, ich
gut.
meine, im generell setzt man sich zusammen und wenn alle Leute Lust haben, Horror zu spielen, bis auf eine Person, dann alles klar.
Ja.
Wir wollen hier eben Horror spielen. Was willst du denn spielen? Oder warum bist du in unserer Gruppe, wenn wir die Horrorgruppe
Das ist ein
haben?
Grundsatzproblem, ne? Wenn du könntest mit dieser Person auch dann nicht Horror spielen oder diese Kampagne spielen, wenn der sich einen beliebigen Charakter aussuchen könnte. Mal abgesehen davon, dass das
Genau,
so eine
ja.
Kampagne und vor allem so ein Gruppengefüge einfach auch sprengen kann, ne? Also der Paladin in der bösen Runde, eher,
Der
das
Sachsenkrieger in
kann
der
nicht funktionieren.
Tafelrunde. Ja.
Solche Dinge sprengen einfach jede Runde und darum diese Begrenzung zu machen und zu sagen, das ist das Thema, um das es geht. Guckt, dass eure Charaktere da vernünftig reinpassen. Wir setzen uns da ein bisschen zusammen. Ist dann, glaube ich, natürlich in dem Moment eine Einschränkung, aber eine Einschränkung, die ja dazu dient, dass diese Kampagne überhaupt nur funktionieren kann. Wer weiß, später gibt es dann die Kampagne, die Paladin und wir kämpfen fürs Gute, wo du dann dein Paladin benutzen kannst. Da kann ich mir auch nochmal Gedanken zu machen. Kann man ja dann so auch drüber reden, aber momentan ist das andere Thema sozusagen im Vordergrund.
Ein sehr
Wie gesagt,
gutes
ich wollte nur darauf hin,
Schlusswort.
ich wollte nur darauf hin, dass es nicht trivial ist, als Spielleiter natürlich, wenn die Situation auftrifft, dass die Gruppe Vorschläge macht, Charaktere designt hat und dann sagt der Spielleiter, nee Leute, das passt so nicht. Das habe ich mir so nicht vorgestellt. Ich meine, man ist ja als Gruppe am Tisch und einigt sich dann vielleicht darauf. Und vielleicht wird man dann auch merken, ach so, wollt ihr denn gar nicht den Elfenhain verteidigen und diese kleine Mini-Kampagne spielen, die ich hier designt habe? Ja, dann müssen wir uns was anderes überlegen. Das sollte am Start natürlich stehen. Leute, ich habe mir das und das vorgestellt, ein Thema. Würdet ihr das spielen wollen? Ja, alles klar, dann treffen wir uns beim nächsten Mal und wir designen zusammen eine Party und dann starten wir direkt mit dem ersten Auftrag. Zack.
Hervorragend. Damit hätten wir dann das Thema abgeschlossen und ich glaube, wir hören uns dann im Mai wieder. Und im ersten Juniwochenende ist übrigens RPC und auch da werden wir wieder mit einem Analogspielerstand zugegen sein. Wir hören uns. Ja,
Yay!
es gibt auch wieder ein besonderes Thema, aber das werden wir erst beim nächsten Mal verraten. Alles klar, bis zum nächsten Mal dann.
Bis bald.
Macht's gut.